Ein Leben im Verborgenen aus Angst. Ludwig trägt über Jahrzehnte ein Geheimnis mit sich herum, das auf gar keinen Fall bekannt werden soll. Niemand darf davon wissen, nicht die Nachbarn, nicht einmal die eigene Familie. Doch genau dieses Geheimnis wird zu seiner größten Schwäche. Und ein Mann, den er für seinen Freund hält, entdeckt es und beginnt ihn systematisch zu erpressen. Immer wieder, über Jahre, bis Scham, Angst und Verzweiflung Ludwig beinahe in den Suizid treiben. Tatort diesmal Ostfriesland. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge von Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der weit über das Strafrecht hinausgeht, der eine Ebene hat, die noch viel größer ist. Ein kleiner Hinweis, in einigen Teilen dieses Falls geht es auch um das Thema Suizid. Wenn du merkst, dass sich das Thema belastet, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. In den Shownotes findest du Anlaufstellen, um Hilfe zu bekommen, wenn du dich mit solchen Gedanken beschäftigst. Heute bei mir zu Gast ist Maike Schwienum. Sie ist Redakteurin bei der Nordwestzeitung im Thementeam Soziales. Hallo Maike, schön, dass du mal da bist.
Hi Julian, ich freue mich auch.
Ich freue mich auch sehr. Wir haben heute einen Fall, der wirklich ja außergewöhnlich ist, der auch noch eine zweite Ebene hat. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch im Verlauf des Gesprächs. Aber ich finde, um den ganzen Fall zu verstehen, müssen wir mal ganz vorne anfangen. Denn er dreht sich vor allem um zwei Personen. Einmal Ludwig, den hatten wir schon am Anfang einmal jetzt gehört. Und zum anderen gibt es dann noch Merwan. Beide heißen eigentlich anders, wir nennen sie nur für diesen Fall so. Ich finde, es ist wichtig, ihre Geschichte von Beginn an zu erzählen. Deswegen lass uns doch mal bei Merwan starten. Wer ist Merwan?
Merwan ist in Syrien geboren, 1971. Das heißt, zur Tatzeit ist er Ende 40 etwa. Er ist in einer sehr großen Familie groß geworden. Er hat 22 Geschwister, ist das jüngste Kind und ging auch noch bis zur 9. Klasse in die Schule. Anschließend war er dann in der Landwirtschaft tätig. Sein Vater hatte ein großes Grundstück, was er bewirtschaftet hat und hatte auch zwei Frauen. Also Merwans Vater hatte zwei Frauen. Merwan selbst ist dann auch Vater geworden von 5 Kindern mit seiner Frau. Das älteste Kind ist sein Sohn, der 1994 geboren ist. Und seine jüngste Tochter ist zum Zeitpunkt des Urteils 16 Jahre alt.
Also auch eine große Familie und er kommt dann irgendwann als Flüchtling nach Deutschland und er bringt, glaube ich, auch seine Frau mit. Wie läuft es dann für die beiden hier weiter?
Genau, also Merwan ist 2000 nach Deutschland gekommen als Flüchtling. Seine Frau kam dann später mit den Kindern nach. Und Merwan hat sich so ein bisschen versucht, mit Minijobs über Wasser zu halten. Er hat in verschiedenen Restaurants in der Küche gejobbt.
Die Frau kommt mit den Kindern nach, aber die Ehe hält dann nicht.
Genau, also es kommt dann zur Scheidung. 2014, 2015 etwa lassen sich die beiden scheiden. Es ist auch so, dass Merwan keinen Unterhalt zahlen muss, weil er wurde davon befreit, weil er eben ja einfach nicht genug Geld hatte.
Du hast gesagt, er kann keinen Unterhalt zahlen, aber wie ist denn seine finanzielle Situation, als er dann ja auch geschieden ist?
Ja, das Geld reicht nicht, ne? Er kriegt auch behördliche Aufstockung, das heißt irgendeine Form von Sozialgeld.
Und danach hat er, soweit uns das bekannt ist, glaube ich auch keine neue Partnerin erst einmal. Aber jetzt haben wir viel über seinen Lebenslauf gehört. Erzähl doch mal, was ist er denn für ein Charakter?
Also eine große Sache, die ihn ausmacht, ist seine Glücksspielproblematik. Er ist sehr gerne in Spielhallen unterwegs und ist ein Zocker, kann man so sagen.
Ja, ist er denn also wirklich krankhaft spielsüchtig oder wie wird sowas eingeschätzt bei ihm?
Also später beim Prozess stellt ein Gutachter fest, dass das keine pathologische Spielsucht ist. Das heißt, ja, das, was man klassischerweise unter einer Spielsucht versteht, darunter leidet er nicht. Es wird allerdings schon eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Und zwar wird das bezeichnet als leichte bis mittelschwere kombinierte Persönlichkeitsstörung mit dissozialen, psychopathologischen, narzisstischen und impulsiven Zügen.
Oh, okay. Das klingt kompliziert, ja.
Ja. Und auch nicht schön.
Nee, auch absolut nicht schön. Was bedeutet das? Also wie wirkt sich so eine Diagnose aus? Wie sieht das dann quasi konkret für ihn aus? Wie ist er? Wie tickt er?
Eine Sache, die festgestellt wird und die wir, glaube ich, auch im Laufe, wenn wir über den Fall sprechen, merken werden, ist, er kann sein Verhalten sehr gut anpassen. Er ist mal ganz freundlich und höflich, er ist dann aber auch sehr aggressiv und fordernd. Er kann also sein Verhalten so anpassen, dass er die Leute auf eine gewisse Art manipuliert.
Und er lebt dann, glaube ich, irgendwann nach der Scheidung auch in Wittmund. Das können wir vielleicht auch nochmal eben sagen. Jetzt haben wir viel über Merwan erzählt. Lass uns auch nochmal kurz über Ludwig sprechen. Was weiß man über Ludwig?
Genau, also Ludwig und Merwan sind Nachbarn. Ludwig ist so ziemlich das Gegenteil von Merwan. Der ist Rentner, das heißt gute 20 Jahre älter. Ich glaube, zum Tatzeit ist er 74. Er lebt zurückgezogen in seiner Eigentumswohnung in Wittmund. ist ja relativ einsam und allein. Er hat ein sehr enges Verhältnis mit seinem Bruder, aber sonst nicht viele soziale Kontakte.
Genau, hat er noch eine Rente, die er bekommt? Macht er noch was nebenbei oder wie sieht so sein Alltag aus? Was hat er denn noch so, was er macht?
Also er bekommt eine Rente von 600 Euro, nicht besonders viel. Er hat aber diese Eigentumswohnung, die für ihn, glaube ich, viel wert ist. Gleichzeitig jobbt er in der Kirche nebenbei und da verdient er, ich glaube, ungefähr 150 Euro noch im Monat zusätzlich.
Also wirklich zwei völlig konträre Charaktere eigentlich, wenn man so möchte. Kommen wir mal zu deren Kennenlernen. Du hast gesagt, sie sind Nachbarn. Wie kam man dann im Gespräch und wie ist dann deren Geschichte zusammen losgegangen?
Die beiden lernen sich Ende 2018, Anfang 2019 etwa kennen, als Merwan eben in die Nachbarschaft von Ludwig zieht. Und zu Beginn wird das als gutes Verhältnis beschrieben. Die beiden verstehen sich gut, trinken regelmäßig Kaffee zusammen. Aber auch schon zu dem Zeitpunkt ist bekannt, dass Merwan in der Nachbarschaft öfters mal nach Geld fragt.
Bevor wir jetzt weitersprechen in dem Fall, hat Merwan, weil ich es auch relevant finde für den Fall, eigentlich eine bekannte Strafakte?
Ja, hat er. Also er hat einige Vorstrafen, kann man sagen. Er musste öfters Geldstrafen zahlen. Das hat angefangen 2015, also kurz nach seiner Scheidung. Wegen versuchter Nötigung wurde er dazu einer Geldstrafe verurteilt. Das ging weiter 2017 mit Erschleichen von Leistungen und weiter mit Betrug in drei Fällen, Urkundenfälschung.
Also
und
schon
Beleidigung.
Ordentlich was auf dem Kerbholz, wenn man so möchte.
Genau.
Da kam einiges zusammen, auch ganz verschiedene Delikte. Okay, und der Merwan lernt dann Ludwig kennen. Wir haben schon von dir gehört, ein sehr zurückhaltender Charakter, eher ein schüchterner, würde ich ihn vielleicht mal unterstellen, Charakter. Und er fragt nicht nur Ludwig, sondern die ganze Nachbarschaft um Geld. Wie reagieren die Nachbarschaft, wie reagiert Ludwig dann auch?
Also ich glaube am Anfang sowohl die Nachbarschaft als auch Ludwig geben das Geld bereitwillig, weil Merwan eben auch immer eine gute Begründung hat, warum er das Geld braucht. Er sagt natürlich nicht, dass er das für die Spielhalle braucht. Er sagt, er braucht das Geld für Trauerfälle in seiner Familie oder für Reisen zurück in die Heimat nach Syrien, weil da vielleicht auch jemand gestorben ist oder ähnliches. Genau, also er hat immer Begründungen, aber wie gesagt, in Wahrheit verzockt er das Geld.
Also er spielt eigentlich mit dem Mitgefühl der Menschen, aber er verzockt es in den Spielhallen. Weiß Ludwig, dass dann irgendwann das Geld nicht für Reisen in die Heimat benutzt wird?
Ja, also Ludwig sagt, dass er irgendwann dann Merwan folgt nach so einer Geldübergabe und eben feststellt, dass er damit geradewegs in die Spielhalle geht.
Jetzt kommen wir aber vielleicht so langsam zu dem Geheimnis, was wir schon am Anfang angedeutet haben. Denn die beiden verbindet nicht nur das Kaffeetrinken, sondern auch noch mehr. Magst du ein bisschen mehr über deren beiden Beziehungen sprechen?
Genau, also ich hatte ja gesagt, es ist erstmal eine schöne nachbarschaftliche Freundschaft mit Kaffeetrinken, Gesprächen und eben finanzieller Hilfe in kleinen Rahmen. Irgendwann kommt es aber auch zu körperlicher Nähe. Also es kommt zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden. Es wird von beiden später im Prozess deutlich betont, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr kam, was auch immer man darunter verstehen kann.
Ja.
Wir gehen davon aus, dass die von penetrativen Sex sprechen, aber eben es kam zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden und auch, dass mehrfach die Nacht zusammen verbracht wurde.
Waren die beiden denn ein Liebespaar? Also hatten die eine romantische Beziehung?
Ich glaube nicht im klassischen Sinne. Beide sprechen auch nicht von einer Liebesbeziehung. Die sprechen wirklich nur davon, dass es halt eben ab und zu diesen sexuellen Handlungen kam. Die Aussagen darüber, wie oft die Nacht zusammen verbracht haben, gehen da auch weit auseinander bei beiden. Ich glaube, Merwan sagt, es waren 40 bis 50 Mal, dass er die Nacht bei Ludwig verbracht hat. Und Ludwig sagt später, es waren maximal 3 Mal.
Ah, schon kleine Differenz.
Genau. Und es ist auch nicht ganz klar, ob Merwan selbst homosexuell war. Er kommt natürlich aus Syrien, einem Land, wo es illegal ist, homosexuell zu sein, wo er sicherlich nicht so einfach hätte eine sexuelle Beziehung mit einem Mann führen können. Da wäre die Angst vermutlich noch größer gewesen. Also ja, es ist nicht ganz klar, was da die Motivation war. Was aber klar ist, ist, dass Merwan sagt, immer wenn er eben Sex hatte mit Ludwig, dann gab es auch Geld und dann war das kein großer Streit.
Okay, und das war das große Geheimnis, was Ludwig quasi in sich trägt, denn er ist homosexuell.
Genau.
Und er möchte auf gar keinen Fall, dass das bekannt wird. Wie reagiert jetzt Merwan darauf, dass es zu diesen Handlungen kam, dass er, glaube ich, dann ja auch relativ schnell versteht, dass das ein wichtiges Geheimnis für Ludwig ist? Was macht Merwan damit, mit diesem Wissen?
Naja, also er benutzt es relativ sofort für seinen eigenen Vorteil und eben erpresst Ludwig damit, den Nachbarn vor allem, aber auch seinem Bruder eben zu erzählen, dass Ludwig homosexuell ist.
Also er droht quasi, das auszuplaudern an allen, die Ludwig kennen. Genau. Und Ludwig, was macht er dann mit dieser Drohung?
die Drohung ist sehr wirksam. Ludwig hat sehr große Angst, dass Leute von seiner Homosexualität erfahren. Man kann sagen, es ist für ihn überlebenswichtig, dieses Geheimnis zu behalten in seinen Augen. Deswegen, ja, geht die Erpressung immer weiter. Etwa einmal die Woche kommt Merwan und verlangt Geld von Ludwig und ja, die Situation eskaliert, kann man sagen.
Und er ist damit auch erstmal erfolgreich, muss man ja sagen. Ja. Ne? Also es ist total wirksam. Wie viel Geld kriegt er denn dann immer? Über was für Summen sprechen wir denn da bei solchen Treffen, nenne ich es jetzt mal?
Ja, das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Und wie gesagt, es eskaliert auch. Also es sind anfangs vielleicht 50, 100 Euro. Irgendwann spricht man von 300 Euro. Und ganz zum Schluss sind es tatsächlich 500 Euro bis 1000 Euro, die Merwan pro Woche von Ludwig haben möchte.
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass Ludwig im Geld schwimmt, sondern auch schmale Rente hat. Er kommt zwar über die Runden, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo Reichtümer zu finden sind bei ihm.
Nee, also Merwan hat sich für diese Erpressung wirklich keinen reichen Mann gesucht. Ludwig sagt selbst, er kommt mit diesen 600 Euro im Monat gut zurecht. Aber irgendwann, nach monatelanger, jahrelanger Erpressung von Merwan, sind all seine Ersparnisse tatsächlich aufgebraucht. So dass er dann irgendwann sogar auf das Erbkonto seiner verstorbenen Mutter zurückgreifen muss, um den Forderungen nachzukommen.
Ja, was ja auch schon Wahnsinn ist, ne, dass man an so ein Konto geht, um einem Erpresser das Geld zu geben. Du hast gesagt, sie haben sich 2018/19 kennengelernt. Es kommt dann aber ja schon relativ schnell zu einer ersten Anzeige, zu einem ersten Urteil.
Genau, noch im selben Jahr, also 2019 kommt es zu einer ersten Anzeige, dass Merwan eben wegen Erpressung angezeigt wird von Ludwig. Es kommt dann auch zu einem Urteil, also Merwan wird tatsächlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt für diese Erpressung, die er am Ende aussitzen muss im Gefängnis 2 Monate lang.
Eigentlich war es auf Bewährung, doch da scheint er gegen die Auflagen verstoßen zu haben, sodass er dann wirklich für ein paar Monate ins Gefängnis musste. Macht dieses Urteil was mit Merwan? Das ist ja schon ein deutlicher Hinweis, so geht's eigentlich nicht.
Ja, das hat überhaupt keinen Effekt offensichtlich auf diese Erpressung. Das läuft immer weiter. Wie wir jetzt wissen, lief das ja auch noch bis 2023 weiter. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Polizei wurde gerufen, es kam zu dieser Anzeige, er musste sogar für 2 Monate ins Gefängnis und dann ging es noch 4 Jahre weiter.
Ja, also 4 Jahre für Ludwig, die absolute Qual. Maike, wir haben darüber gesprochen, ich darf es natürlich auch sagen, du bist bei uns jemand, der eine wirklich tolle Kolumne schreibt. Die heißt Queer Format. Magst du vielleicht einmal erzählen, was das ist? Denn auch das darf ich sagen, du lebst ja auch selber lesbisch, in einer lesbischen Beziehung.
Genau, ich schreibe jetzt seit etwa 2 Jahren die Kolumne Queer Format und schreibe da einfach aus queerer Perspektive über die Welt, aktuelle Geschehnisse, Erfahrungen, die ich gemacht habe und alles, was mich beschäftigt.
Also ich finde sie total toll, total lesenswert. Ich verlinke euch auch mal eine davon in unserer Shownotes, da könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, was Maike für wirklich ganz tolle Gedanken und Beobachtungen hat. Große Leseempfehlung. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass das so ein Fall auch einer ist, der dich vielleicht besonders berührt dann einfach, ne?
Ja klar, es ist total schlimm für mich zu lesen, wie man immer noch heute Menschen mit ihrer Sexualität erpressen kann.
Ja, genau. Das merken wir jetzt auch im weiteren Verlauf des Falls. Nämlich, du hast gesagt, dieses erste Urteil hat überhaupt keine abschreckende Wirkung. Merwan kommt immer wieder zu Ludwig. Aber der möchte ja eigentlich dann auch gar nicht mehr, dass Merwan ja zu ihm reinkommt. Aber erzähl mal, wie das dann abläuft. Also Merwan steht dann vor seiner Tür. Was passiert dann eigentlich?
Naja, also es kommt regelmäßig wirklich zu Streit. Merwan wird dann auch laut, wenn Ludwig ihn nicht reinlässt oder wenn Ludwig ihm das Geld nicht geben will. Wie ich am Anfang gesagt habe, er kann super aggressiv und fordernd sein und das ist er dann auch.
Genau, also er klopft da gegen die Tür, hämmert gegen die Tür, kann man sogar sagen, klingelt Sturm, ich glaube sogar an die Fenster. Und das ist Ludwig ja unglaublich unangenehm, ne? Weil auch da wieder, er möchte seine Ruhe, er möchte nicht, dass Nachbarn was bekommen. Und was passiert am Ende? Eigentlich gibt er immer nach.
Genau.
Er lässt ihn immer rein.
Ich glaube, er ist so ein bisschen so, dass er sich denkt, ich will einfach nur, dass das aufhört, dieser Terror. Ich will Ruhe, ich will nicht auffallen unter meinen Nachbarn, weder mit meiner Sexualität noch mit Streit im Treppenhaus. Und dann gibt er halt jedes Mal wieder nach in der Hoffnung, ja, vielleicht habe ich jetzt meine Ruhe. Und wie wir aber wissen, hatte er jedes Mal maximal eine Woche seine Ruhe.
Und dann stand wieder Merwan vor seiner Tür. Oder was es auch gab, waren Briefe. Das war, glaube ich, so ein Standard-Kommunikationsmittel zwischen den beiden. Waren immer Briefe im Briefkasten.
Das ist total spannend. Also ganz oft hat Merwan dann eben nicht geklingelt oder geklopft, sondern hat einen Brief in den Briefkasten geworfen, von denen auch einige im Urteil zu lesen waren. Und die sind in sehr gebrochenem Deutsch natürlich geschrieben, aber was man da entziehen kann aus diesen Briefen, ist auf jeden Fall auch eine emotionale Manipulation. Ne? Also er schreibt von mein Schatz, er nennt Ludwig seinen besten Freund, er schreibt so Sachen wie du fehlst mir und ich mag dich und auch sowas wie sei mir nicht böse, wo man vermuten kann, vielleicht nach einem Streit oder so, dass er tatsächlich dann auch, ja, sich entschuldigt und versucht, wieder auf Ludwigs gute Seite zu kommen.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hast gesagt, es zieht sich bis 2023. Also wir sprechen über einen Zeitraum von 4 Jahren, wo diese Erpressung passiert. Lass uns jetzt mal noch drüber sprechen, wie sieht denn dann so eine Geldübergabe aus? Man hat ja nicht einfach immer 500.000, wie viel Euro auch immer zu Hause rumliegen. Wie passiert sowas ganz physisch? Also wie ist das, Mervan ist da, sagt, ich möchte Geld haben, was passiert dann?
Meistens ist es dann so, dass die beiden eben zusammen zur Bank gehen, damit Ludwig das Geld abheben kann. Mervan in dieser Zeit setzt sich dann irgendwie in ein nahegelegenes Café oder irgendwo um die Ecke. So ein bisschen, dass er nicht dabei ist. Vielleicht ist es auch so, dass Ludwig nicht mit ihm zusammen gesehen werden will. Ja, und wenn Ludwig das Geld dann abgehoben hat, dann ist das wie so ein Drogendeal quasi, dass er ihm das dann unauffällig an einem anderen Ort in die Hand drückt.
Ja, irgendwie teilweise auf öffentlichen Toiletten so ganz, wie du sagst, wie so ein Drogendeal eigentlich, ne? So Ware gegen Geld und da wird dann das Geld im Umschlag oder wie auch immer oder bar übergeben. Also wirklich auch große Geheimhaltung, weil Ludwig große Angst hat. Ich glaube, es war ihm auch immer wichtig, dass Mervan nicht vom Bruder gesehen wird oder von wem auch immer. Alles ja für ihn ein ganz großes Thema, diese Geheimhaltung. Wir sprechen darüber, dass das über Jahre funktioniert hat. Viel, viel Geld, darüber kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, wie viel Geld es am Ende wirklich waren. Aber lass uns erstmal über einen, finde ich, sehr wirklich wichtigen oder entscheidenden Vorfall sprechen. Das ist der erste entscheidende Vorfall im April 2020. Passiert etwas, was schon ja deutlich über das hinausgeht, was bisher passiert ist.
Im April 2020 gibt es einen Vorfall, bei dem eben Mervan wieder mal vor der Tür Ludwigs steht und Geld verlangt. Ludwig weigert sich, sagt, er hat kein Geld. Da gehen die Aussagen übrigens darüber, wie viel Geld verlangt wurde, ein bisschen auseinander, weil Ludwig sagt, es waren 300 Euro, die Mervan wollte. Mervan sagt, es waren 150 Euro. Da steht also Aussage gegen Aussage. Ja. Und am Ende ist es so, dass Ludwig ihn nicht reinlässt und Mervan sich am Ende Zugang zur Wohnung verschafft über das offene Fenster in der Küche.
Ja, er bricht ein. Am Ende bricht er ein. Ja.
Also er bricht tatsächlich ein, gewaltsam. Er wird dann auch sofort laut und irgendwie auch körperlich aggressiv. Er fängt an, mit Geschirr um sich zu werfen und greift dann irgendwann nach einem Messer aus der Küchenschublade, was er in einer Drohgebärde dann Ludwig entgegenhält und also deutlich ihm droht, eben auch mit physischer Gewalt. Ich glaube, er rammt dann auch das Messer in die Küchentür auch noch.
Sehr aggressiv auf jeden Fall, ja. Also so weit kam es bis dahin noch nicht, dass dann wirklich mit einem Messer Ludwig bedroht wird. Wie reagiert er jetzt? Mervan steht bei ihm in der Küche, nimmt das Messer, hat schon Porzellan geworfen, rammt das Messer in die Tür. Wie reagiert Ludwig?
Ja, Ludwig hat Angst. Also ganz klar, ich glaube, er will dann einfach dieser Situation entkommen. Er trifft dann irgendwie auf einen Nachbarn. Ist nicht ganz klar, ob er aus der Wohnung rennt oder der Nachbar am Fenster vorbeigeht. Jedenfalls sagt er zu dem Nachbarn, hol Hilfe und bittet ihn eben einen Bekannten zu holen. Dieser Bekannte ist zufälligerweise Mervans Vermieter, der nur 300 Meter entfernt eben wohnt. Der Nachbar holt den Vermieter dann auch, der dann mit seinem Auto angerast kommt, quasi die 300 Meter. Ja. Und dann geht die Auseinandersetzung quasi auf der Straße weiter. Also Ludwig rennt dann aus der Wohnung, Mervan mit dem Messer hinterher. Der Vermieter steigt aus dem Auto. Im Urteil steht auch, der Vermieter hatte dann irgendwie noch eine Art Waffe, eine Eisenstange oder sowas in der Hand. Auch er wollte sich offensichtlich dann zur Wehr setzen. Und dann sind Ludwig und der Vermieter in das Auto gestiegen und zum Haus eben des Vermieters gefahren, eben die 300 Meter wieder zurück, um Mervan zu entkommen. Mervan ist aber hinterher und dann wurde am Ende die Polizei gerufen.
Also das war das erste Mal, dass es wirklich schon Richtung Eskalation geht, auch wenn natürlich, muss man sagen, zum Glück niemand körperlich verletzt wurde. Polizei wird gerufen, aber muss so ehrlich sein, wirklich viel passiert danach nicht. Der Fall wurde aufgenommen, aber es kommt jetzt nicht zu einer Anklageverurteilung, was auch immer. Also es geht so weiter. Und jetzt können wir vielleicht mal darüber sprechen, über all die Jahre, wo immer wieder Mervan vor der Tür steht, immer wieder Briefe im Briefkasten, immer wieder Geldforderung. Wie viel Geld hat jetzt Ludwig eigentlich insgesamt an Mervan gegeben?
Also laut eigener Aussage von Ludwig waren das am Ende 30.000 Euro.
30.000 Euro, sein komplettes Ersparnis weg. Das Erbkonto der Mutter war dann irgendwann auch leer. Alles, was er hatte, war nur seine 600 Euro Rente.
Richtig.
Dann kommen wir jetzt zum wirklich tragischen Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Und zwar im Oktober 2023, also fast nochmal über drei Jahre nach dem ersten Vorfall, wo er nochmal 3 Jahre das ausgehalten hat, Ludwig, steht Mervan wieder vor der Tür und will wieder Geld. Was passiert an diesem Tag?
Also man kann sich nur vorstellen, wie groß Ludwigs Verzweiflung zu diesem Zeitpunkt ist. Das geht jetzt seit über 4 Jahren so. Er hat all sein Erspartes inklusive das Erbe seiner Mutter aufgebraucht. Und dann steht Merwan eben wieder vor der Tür und verlangt zu diesem Zeitpunkt 500 Euro. Ganz wichtig dazu zu sagen ist, dass Merwan erst 3 Tage vorher auch schon da war und auch 500 Euro verlangt hat. Das heißt, es sind dann in dem Moment 1000 Euro, die er innerhalb von 3 Tagen von Ludwig will. Ludwig ist völlig verzweifelt, weigert sich. Er zeigt ihm, glaube ich, sogar einen leeren Kontoauszug, um zu zeigen, ich habe kein Geld.
Null, nichts drauf, ja genau.
Am Ende ja, eskaliert die Situation so, dass Ludwig sich ein Messer aus der Küche holt, sich in den Flur seiner Wohnung legt und sich das Messer in den unteren Bauch rammt, in einem offenbar Suizidversuch.
Suizidale Absicht, legt sich dahin, rammt sich das Messer in den Unterbauch. Was macht Merwan jetzt mit dieser Situation?
Ja, er leistet absolut keine Hilfe. Er steigt über Ludwig hinweg, verlässt die Wohnung und ist nicht mehr gesehen.
Also er hat nicht mal einen Krankenwagen gerufen, gar genau. Nichts.
Nee, er hat nicht mal einen Krankenwagen gerufen. Es ist so, dass Ludwig da dann liegt, blutet und Merwan einfach die Wohnung verlässt. Später sagt Merwan, er hatte Angst, als Täter dazustehen in dem Moment und sagt außerdem auch, er könne kein Blut sehen.
Natürlich, das ist natürlich ein großes Problem in der Situation. Also er könne kein Blut sehen, sprach irgendwas vom Blackout, wo er auf einmal dann irgendwie am Bahnhof sei. Naja, ja. Kann man von halten, was man möchte, das war seine Begründung dazu. Okay, also Ludwig mit der Wunde am Bauch liegt in seiner Wohnung. Merwan ist weg, was passiert dann?
Genau, also erstmal dazu muss man sagen, dass Ludwig auch zitiert wird und sagt, er habe gehofft, dass er nun sterbe. Also er war wirklich so verzweifelt, ja, in dem Moment, er wollte sterben. Das war wirklich die Absicht, das war nicht eine leere Drohung oder irgendwie eine Schockreaktion, sondern ja, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja. Als Merwan dann weg ist, kommt er, glaube ich, so ein bisschen runter, merkt aber auch, dass er sehr verletzt ist, legt sich dann erstmal in sein Bett. Er sagt selbst, dass er ungefähr eine Stunde da lag, sich dann ins Bett gelegt hat, aber eben gemerkt hat, er braucht wohl doch Hilfe, die Blutung hört nicht auf und hat dann irgendwann selbst einen Krankenwagen gerufen, der ihn dann auf die Intensivstation ins Krankenhaus gebracht hat.
Ja, und da wird er operiert, muss einige Tage da verbringen tatsächlich. Also wir sprechen schon über eine ernstzunehmende Verletzung und du hast schon gesagt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie psychisch er ja auch mitgenommen gewesen sein muss, dass er zu diesem Mittel gegriffen hat. Er ist dann erstmal im Krankenhaus, seine Wunden werden versorgt. Doch Merwan kommt schon wieder bei ihm vorbei.
Es dauert nicht lange, da ist Merwan wieder vor der Tür. Ludwig ist natürlich noch im Krankenhaus, sodass Merwan wieder einen Brief hinterlässt. Ich glaube, er hinterlässt dann über Tage sogar mehrere Briefe.
3 Stück, meine ich, waren es genau, ja.
Diese Briefe werden dann von Ludwigs Bruder entgegengenommen, der in dieser Zeit offensichtlich den Briefkasten leert und der die dann auch der Polizei übergibt.
So, und das ist jetzt der Punkt, wo das erste Mal auch bei der Polizei klar wird, welche Ausmaße dieser Fall hat. Weil ich glaube, in den Briefen stand auch sowas drin wie ja, so eine halbseitige Entschuldigung, aber eigentlich auch wieder direkt die Forderung nach neuem Geld.
Genau. So.
Und damit wird dann Merwan wirklich festgenommen. Bevor wir jetzt dann über den Prozess sprechen, finde ich, drängt sich ja auch so ein bisschen die Frage auf, warum hat Ludwig das all die Jahre mit sich machen lassen?
Naja, es ist ganz klar, dass, wie ich schon gesagt habe, seine Sexualität für ihn ein ganz großes Geheimnis ist, was er unbedingt bewahren möchte, um jeden Preis. Dazu ist wichtig zu sagen, dass eben Ludwig in den 1950er Jahren geboren ist. Das heißt, das war eine ganz andere Zeit als in die, in der wir heute leben. Bis 1994 gab es ja noch den Paragraphen 175, bei dem eben sexuelle Handlungen zwischen 2 Männern unter Strafe gestellt worden sind. Das heißt, er ist sozusagen groß geworden mit dem Wissen, darüber spricht man nicht, wenn man weiß, was gut für einen ist, so ungefähr. Dazu kommt natürlich auch, dass er in einer Kleinstadt lebt, er lebt sehr ländlich. Das sind ohnehin noch etwas mehr konservative Gegenden als vielleicht in einer Stadt. Jeder kennt jeden, er hat einfach Angst davor, ausgegrenzt zu werden, wenn das rauskommt. Er hat vielleicht sogar Angst, seine letzte Bezugsperson, seinen Bruder, zu verlieren, wenn der das erfährt. Genau, und deswegen ist es für ihn so wichtig, seine Sexualität geheim zu halten. Und deswegen ist die Drohung von Merwan so wirksam.
Über den Paragraphen, den du angesprochen hast, haben wir auch bei Tatort Nordwesten sogar mal eine eigene Folge gemacht. Es ging da um einen Ammerländer, der wegen diesem Paragraph am Ende in Auschwitz gelandet ist. Wenn ihr noch mehr zu diesem ganzen Thema Paragraphen, rechtliche Zusammenhänge und so hören wollt, dann verlinke ich euch diese Folge in unseren Shownotes. Das ist auf jeden Fall auch noch sehr hörenswert und ich finde ein sehr wichtiges Thema, darüber mehr zu wissen. Wir sind jetzt an dem Punkt, Merwan wurde endlich festgenommen. Es kommt dann auch wirklich zu einem neuen Verfahren. Wir sind im April 2024. Wie lief dieser Prozess?
Genau, also Mervan steht dann vor Gericht. Er wird angezeigt wegen versuchter räuberischer Erpressung, gewerbsmäßiger Erpressung in 6 Fällen sowie unterlassener Hilfeleistung, weil er, wie wir gerade gehört haben, eben nicht den Krankenwagen gerufen hat. Vor Gericht gibt sich Mervan so ein bisschen so, dass er die Beziehung zugibt. Also er gibt zu, dass er eine Beziehung zu Ludwig hatte. Er spricht auch offen über die sexuelle Beziehung. Er spricht auch über die Geldforderung. Er gibt zu, dass er eben Ludwig nach Geld gefragt hat. Er argumentiert aber, dass Ludwig ihm das Geld freiwillig gegeben hat und dass er erst zum Ende der Beziehung hin angefangen hat, ihm zu drohen, aber vorher sei das alles freiwillig gewesen.
Okay, das ist seine Verteidigungsstrategie, zu sagen, über weite Teile dieser 4 Jahre sei das ja alles auf Freiwilligkeit gewesen. Ich glaube, Ludwig hat das etwas anders dargestellt.
Also Ludwig spricht von diesen jahrelangen Erpressungen, die wir ja auch schon als wahren Psychoterror identifiziert haben. Er sagt, er wollte einfach nur seine Ruhe. Er lebt von seinen 600 € Rente und eben den 150 Euro, die er noch in der Kirche dazu verdient. Er konnte sich das nicht mehr leisten. Er hatte kein Geld mehr. Er war völlig verzweifelt und am Ende, es war eine enorme psychische Belastung für ihn, die ja am Ende in diesem Suizidversuch geendet ist. Ja.
Wie hat dann das Gericht geurteilt?
Das Urteil lautet 5 Jahre Haft für Mervan, denn am Ende kann das Gericht ihm nur 3 dieser Taten zweifelsfrei nachweisen.
Das ist ja schon ungewöhnlich oder überraschend, würde ich mal sagen. Warum? Was ist die Argumentation des Gerichts, warum man so entschieden hat?
Ja, das Gericht sagt, es kann eben nicht ausschließen, dass Ludwig nicht auch freiwillig Geld gegeben hat. Und daher ist das dann das Klassische im Zweifel für den Angeklagten.
Und vielleicht war das ja sogar am Anfang, kann ich mir sogar vorstellen, ganz am Anfang so, vielleicht hat Ludwig das ja auch gemacht. Jemand Neues kommt in dein Leben, vielleicht sind Gefühle dabei oder man hat da jemanden, der einen überhaupt mal Zeit mit einem verbringt und dann sagt diese Person, ich brauche Geld, weil Familientragödie oder ich muss in die Heimat reisen. Vielleicht am Anfang war es das so, aber die Frage ist halt, wo hörte diese Freiwilligkeit auf und wo begann die Erpressung? Ich glaube, das war so ein bisschen die Schwierigkeit in dem Prozess.
Genau.
Trotzdem muss man sagen, du hattest ja auch die Spielsucht angesprochen, die war ja auch Teil des Prozesses, ein Gutachter hat die festgestellt, aber eben trotzdem volle Schuldfähigkeit. Sie war jetzt nicht irgendwie strafmildernd berücksichtigt.
Genau.
Ich finde übrigens auch noch sehr bezeichnend, wie Mervan die letzte Gelegenheit genutzt hat, das letzte Wort in dem Prozess.
Ja, das stimmt. Da waren wir beide ein bisschen geschockt drüber, als wir das gelesen haben. Denn Mervan nutzt seine letzten Worte tatsächlich, um erst die Vorwürfe ein bisschen zu adressieren, aber um dann Ludwig auch einfach einen Vorwurf zu machen. Und zwar sagt er, Ludwig hätte ihn helfen müssen bei seiner Spielsucht.
Ja, so, du bist eigentlich schuld so ein bisschen an der Situation. Also quasi auch wieder Täter-Opfer-Umkehr, wenn man so möchte.
Richtig. Victim-Blaming.
Ja, genau das ist es ja am Ende. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen ganzen Fall zurückschauen, Maike, wir haben ja auch über deine Kolumne, dass du lesbische Beziehungen führst, haben wir darüber gesprochen. Was bleibt für dich hängen, wenn du jetzt so retrospektiv darüber nachdenkst bei diesem Fall?
Ja, für mich ist es schon irgendwie ein sehr schlimmer Fall.
Verstehe ich.
Ich glaube, jeder, der davon hört, ist schockiert darüber, wie weit der Mervan in dem Fall gegangen ist. Aber es ist auch einfach für mich schlimm zu hören, dass die Angst vor einem Outing immer noch so tief verwurzelt ist in einigen Menschen, dass es eben zu so einem Fall kommen kann. Und das, obwohl wir ja in Deutschland, wie wir alle wissen, eigentlich schon viele Fortschritte gemacht haben. Und oft hört man ja, es gibt in Deutschland keine Diskriminierung und wir sind alle gleichberechtigt. Und ich glaube, ein Fall wie dieser zeigt, dass das eben noch nicht ganz so ist und dass es vielleicht auch gerade für ältere queere Menschen noch viel mehr Unterstützung braucht, viel mehr Anlaufstellen, vielleicht auch anonyme Anlaufstellen, wo dann jemand wie Ludwig auch nicht Angst haben muss, eben geoutet zu werden.
Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Scham kann eine Waffe sein, unsichtbar, aber mächtig. In diesem Fall wurde sie zum Werkzeug eines Menschen, der wusste, wie er sie einsetzen konnte. Mervan hat die Angst von Ludwig genutzt. Die Angst, geoutet zu werden, eine Angst, womöglich verurteilt zu werden. Diese Scham war stärker als jede Kette. Sie hielt Ludwig gefangen, über Jahre. Gefangen in der Furcht, dass sein Geheimnis ans Licht kommt. Ein Geheimnis, das in Wahrheit keins hätte sein dürfen. Denn unsere Gesellschaft sollte noch offener werden. Wie Maike es sagt, es wurden schon Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ohne Frage. Liebe oder Gefühle sollten nie ein Grund für Verachtung sein. Vielleicht hätte Ludwig dann nie erpressbar sein müssen. Scham tötet nicht wie eine Waffe. Manchmal zerstört sie leise, in Briefen, in Drohungen, in Blicken. Und genau deshalb erinnert uns dieser Fall daran, niemand sollte sich für das schämen müssen, was er oder sie ist. Und wir alle haben die Verpflichtung, dafür einzustehen und ein Umfeld zu schaffen, wo das ohne Angst und ohne Scham möglich ist. Liebe ist für alle da und für jeden und jeder so lieben, wie er möchte, finde ich.
Genau. Amen.
Ja, Maike, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast. Danke dir.
Danke.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Tatort Nordwesten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns nochmal, mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge wieder. Tschüss.